Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast. Und meine heutigen Gäste sind ganz speziell, denn sie sind die Tierversuchsgegner in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen Anna Wagner und Timmy Jenner. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Also, um es mal kurz zu sagen, in eurem Vorstand sind eigentlich nur Frauen, oder?
Ja.
Ja.
Lass uns doch mal darüber reden. Wie macht man das, dass alle Frauen im Team sind?
Ach, das ist eigentlich ganz leicht. Interessanterweise sind in Vereinen, gemeinnützigen Vereinen, die sich mit Weitergabe von Informationen, politischer Arbeit und Hege und Pflege befassen, hauptsächlich Frauen vertreten. Da gibt es viele Beispiele. Unser Tierheim in Berlin, nur Frauen. Tierheim in Falkensee, nur Frauen. Menschen für Tierrechte, ein riesiger Verein, nur Frauen. Und Ärzte gegen Tierversuche, das ist, glaube ich, ein Mann drin. Und wir, 100% Frauenpower.
Sehr gut. Um das mal vorwegzunehmen, die Frauenpower für unsere lieben Tiere. Denn, liebe Timmy, ich habe jetzt mal die Bitte, dass ihr euch mal kurz vorstellt, du euch mal kurz vorstellst und wofür ihr bzw. wogegen ihr euch eigentlich einsetzt.
Gerne. Wir haben uns 1979 gegründet. Das heißt also, seit 40 Jahren setzen wir uns ein gegen Tierversuche. Wir wollen die Abschaffung aller Tierversuche haben. Wir sind zurzeit circa, ich glaube, 400 Mitglieder und kämpfen für eine tierversuchsfreie Forschung ausschließlich. Außerdem finden wir, dass Tierversuche unethisch sind, unwissenschaftlich, gefährlich und sie verhindern eine moderne, humanbasierte Forschung. Des Weiteren wollen wir die Leute für die Not der Tiere und die Stärkung der Tierrechte sensibilisieren. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wie alle gemeinnützigen Vereine sind wir auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Und das ist heute meine Gelegenheit, dass wir unseren Mitgliedern und auch den Unterstützerinnen und Unterstützern danken. Denn ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich, das muss man schon sagen. 40 Jahre zusammenhalten ist eine tolle Sache, finde ich. Und trotzdem macht es uns ein wenig traurig, weil wir werden immer noch gebraucht, weil es immer noch Tierversuche gibt.
Das heißt, ihr beide habt eigentlich noch einen Hauptjob und macht das sozusagen nur nebenbei?
Genau, ja. Also ich habe einen Vollzeitjob und bin ehrenamtlich eben im Vorstand von den Tierversuchsgegnern.
Was machst du hauptberuflich, Anna?
Ich arbeite bei einer Online-Spendenplattform als Online-Marketing-Managerin.
Das bedeutet, du kannst ja natürlich das Schöne ineinander fließen lassen, weil du weißt, was du tust und kannst es natürlich für eure Vorhaben auch gut adaptieren, oder?
Ja, genau. Also sowohl der eine Weg als auch der andere. Also ich weiß halt, wie Vereinsarbeit funktioniert und kann das Wissen auch so ein bisschen einbringen bei meinem Job. Andersrum kriege ich halt mit, wie das funktioniert, gut Spenden zu bekommen oder zu erhalten. Irgendwie auch die Leute auf die Sachen aufmerksam zu machen, Sachen publik zu machen und kann die Arbeit wiederum auch ganz gut bei den Tierversuchsgegnern einsetzen.
Sehr gut. Und Timmy, du?
Ich bin Vollzeitrentnerin und da voll auf beschäftigt mit meinem Garten, mit meiner Flüchtlingsarbeit. Ich bin auch noch in einer Bürgerinitiative und habe damit auch mit meinen Haustieren, mit meinen Hunden voll und ganz zu tun.
Und was machtest du, bevor du Vollzeitrentnerin wurdest?
War ich in der IT in einem großen Berliner Motorradwerk. Und zwar haben wir die Steuerung der Motorräder geregelt.
Okay, und dann, wie kommt man dann darauf, sich einzusetzen für so eine gute Sache?
Meine Freundin war immer Mitglied, seitdem sie existieren, glaube ich, bei den Tierversuchsgegnern und lange Jahre erste Vorsitzende, Frau Brigitte Jenner. Wir haben den gleichen Namen, sind aber weder Verband.
Das ist ja stark.
Ja. Und als ich mal auf dem Bauernhof war, habe ich Kasten im Sauenstand gesehen. Und das war für mich entsetzlich. Und dann habe ich auch den Ausführungen meiner Freundin viel besser zugehört. Und sie sagte, und da gibt es auch noch die Tierversuche. Ich habe mich damit befasst und habe gesagt, dagegen musst du was tun. Und so bin ich dazu gekommen.
Ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe auch auf eurer Seite natürlich gelesen und mal hier ein paar Zahlen zu nennen. 2016, wohlgemerkt, das ist 4 Jahre her, aber aufgrund des hohen Aufkommens, denn 2,8 Millionen Tiere werden regelmäßig in Tierversuchen misshandelt. Und es gibt einfach auch einen Mangel an aktuellen Zahlen, weil es einfach so unglaublich intransparent ist. Wenn man das wiederum runterbricht, bedeutet es, dass alle 11 Sekunden ein Tier leidet im Tierversuch.
Ja, genau. Also es gibt auch aktuellere Zahlen aus den letzten Jahren und die Anzahl der Tierversuche liegt immer noch allein in Deutschland, muss man ja dazu sagen, bei über 2,8 Millionen.
Und allein davon sind 10% Berlin und Brandenburg. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine hohe Rentezahl.
Ja, also
das, und das Schlimme ist eigentlich, dass wir einerseits gar nicht so viel Information kriegen, wie wir eigentlich bräuchten, um dem ja auch irgendwie vorzubeugen, oder? Ist das nur mein subjektives Empfinden? Wie seht ihr das?
Nee, da hast du völlig recht. Aber diese Tierversuchszahlen, das ist nur die halbe Wahrheit, muss ich sagen. 2017 haben die Grünen eine Anfrage gestellt. Ihr nennt uns immer nur die Zahlen der getöteten Tiere. Was ist eigentlich mit den verbrauchten Tieren? Was sind verbrauchte Tiere? Tiere, die in deutschen Laboren oder Forschungsanstalten gezüchtet wurden. Und jetzt kommt eine Summe, die wirft ein regelrecht um. Das waren im Jahre 2017 3,9 Millionen Tiere.
Die halt gar nicht mit eingerechnet werden. Ne?
Ja, also, das heißt,
kommen quasi nochmal oben drauf.
Die werden einfach bewusst sozusagen ausgeblendet, oder?
Ja, die nennt man nicht.
Weil sie nicht im Tierversuch verwendet werden, sondern die halt bei der Zucht sozusagen anfallen. Gerade in dem Bereich, wo man genmanipulierte Tiere quasi züchtet. Das sind dann Tiere zum Beispiel, wo die Ausprägung nicht so ist, wie sie eigentlich gewünscht war. Genau.
Da sind wir ja direkt.
6,7 Millionen sind das, ne? Tiere. Und das muss man sich mal klar machen. Und das sind doch nicht Zahlen, Statistiken, das sind leidensfähige Tiere. Und das ist es, was mich entsetzt. Und das, obwohl wir validierte, humanbasierte Ergebnisse haben. Die bleiben bei ihrem Goldstandard bei dem Tierversuch.
Ja, da weiß man erstmal nicht so richtig, was man sagen soll, außer dass das eigentlich unglaublich ist, was hier auch vor sich geht. Das ist ja Deutschland schon eigentlich relativ weit, wenn man mal China oder andere Länder, Kontinente vergleicht. Die sind ja da zählt ja ein Tierleben wirklich nun gar nichts, hat man das Gefühl. Ne? Wenn man sich jetzt so anguckt mit der ganzen Corona-Pandemie, was auf den Märkten in Wuhan und in China da los ist, ist ja ein unglaublich großes Kino.
Ja,
da habe ich ein gespaltenes Verhältnis, muss ich sagen. Wir sollten jetzt nicht auf die Chinesen schieben. Solange wir unsere Massentierhaltung haben und unsere Tiertransporte und meinen, wir müssen jeden Tag Fleisch essen, da sollten wir ganz schön die Klappe halten, was die Chinesen und ihr Wildfleisch.
Nee, natürlich. Und das ist ja auch wiederum das Framing der Massenmedien, ne? Einer muss immer der Böse sein, ist ja immer so. Wenn es nicht Trump ist, dann ist es China.
Trump auch.
Und ja, Trump natürlich auch.
Ja, genau. Genau. Zu thematisieren als das eigene.
Genau. Jetzt ist die Frage, wie kann man das schaffen, als einzelnes Individuum was Gutes für die Gesellschaft zu tun? Da hätte ich gern von euch beiden Antworten zu.
Ich würde auch gerne antworten, indem ich mein Verhalten ändere, mein Kaufverhalten. Allein das ist schon ein wichtiger Grund. Ich kann Putzmittel, Waschmittel, Kosmetik ohne Tierversuche kaufen. Ich kann, wenn ich wirklich gegen Tierversuche bin, dann kann ich sagen, ich informiere mich, ich gebe die Informationen weiter. Ich fordere auch tierversuchsfreie Forschung. Ich unterschreibe Petitionen. Ich trete bei den Tierversuchsgegnern ein. Das ist auch eine wunderbare Idee. Ich kaufe das Buch Max Maus, darauf kann ich noch zu sprechen kommen. Ein wunderbares Buch, damit unterstützen Sie uns. Ich nehme an Aktionen und Demonstrationen teil. Das kann man immer auf Facebook oder auf unserer Website sehen, wann irgendetwas ist. Und ich muss einfach zeigen, ich muss den Wissenschaftlern und Politikern zeigen, ich bin dagegen, ich will, dass sich etwas ändert. Das ist für mich wichtig. Und das kann jeder Einzelne tun. Jeder Einzelne kann durch sein Verhalten zu einer gerechteren, humanen Welt beitragen.
Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, irgendwie das nicht so ein bisschen zu versuchen, seinen Horizont zu erweitern, weil ich glaube, man kann sehr, sehr gut durch diese Welt gehen und das alles irgendwie komplett ausblenden, weil man halt vor allem in den Massenmedien nicht damit wirklich konfrontiert wird, es sei denn, es ist jetzt wirklich ein super großes Ding, was durch die Medien geht, so wie das mit den Kastenständen zum Beispiel, was jetzt aktuell war, aber ich glaube, man muss auch einfach anfangen, mit Leuten irgendwie zu sprechen über diese Themen und irgendwie versuchen, dafür Öffentlichkeit zu schaffen, weil von den Massenmedien, die halt konsumiert werden, wird das halt viel zu selten getan oder dann auch nur sehr, sehr einseitig oder relativ oberflächlich. Ich glaube, das muss man sich immer so ein bisschen wieder bewusst machen und dass man die Augen offen hält und vielleicht auch selbst mal sich mit dem Thema einfach auseinandersetzt und nicht nur, wenn es auf einen zuläuft quasi.
Haben wir denn in Deutschland auch viel mit Lobbyismus zu tun? Also ist die Fleischlobby, Milchlobby, ist sie da oder kommt da auch noch viel dazu? Ich meine,
ich kann jetzt einfach nur davon ausgehen, dass die Frage nicht ernst gemeint ist.
Nee, ich stelle sie bewusst.
Das ist der Horror.
Genau, ich stelle sie natürlich.
Das ist der Horror, welche Macht sie haben.
Ja.
Ich wundere mich über Julia Glöckner. Ich kann mich erinnern, was sie alles gesagt hat, vorhin gar nicht. Also ich denke, es ist erstaunlich, wie ein Mensch sich wandeln kann, zumindest in seinen Äußerungen. Und egal, welche Gesetze vorgebracht waren, die Fleisch- oder Tierverwertungslobby war immer am längeren Hebel.
Genau.
Ansonsten muss man sagen, würde da man auch die Biolandwirtschaft weiter fordern, die wirklich von uns allen gebraucht wird. Ich denke, diesen Lobbyismus zu beseitigen ist nicht möglich.
Ich hoffe natürlich, dass dir klar ist, dass ich die Frage ganz bewusst gestellt habe,
ja,
einfach um sie mal.
Klar.
Ja. Denn da hast du ja auch wieder sozusagen beide Seiten der Medaille, auch so eine abgenutzte Phrase irgendwo. Aber wenn man sozusagen auf Bio gehen würde, würde Bio auf Dauer für alle funktionieren, bei so vielen Konsumenten, wie wir haben, wenn wir auf Fleisch- und Milchprodukte verzichten?
Ja. Das haben Statistiken erwiesen. Das ist wirklich wahr. Ich müsste davon ausgehen, dass ich anders konsumiere. Ich muss nicht im Laden alles immer verfügbar haben und dass Tonnen weggeworfen werden. Das muss nicht sein. Ich kann wahrscheinlich, das wird heute keiner glauben, aber ich kann vielleicht, wenn ich wirklich diesen Salat jetzt haben will und den gibt es nicht mehr, yeses, dann nehme ich einen anderen. Und ich muss mein Kaufverhalten ändern. Und wenn wir überlegen, wie viel Energie, sagen wir mal Getreide, Soja und alles in ein Kilo Rindfleisch reingesteckt wird, davon kann eine Familie, weiß ich, wie lange leben. Und das muss man immer im Verhältnis sehen. Und auch wenn ich sage, wenn ich überlege, was allein für die Tierzucht an Urwäldern abgeholzt wird, ich nenne nur Brasilien, oder um Soja, um Rinder,
Monokulturen,
um Soja anzubauen.
Ja.
Da gibt es überhaupt kein Problem. Wenn das wirklich für eine vernünftige, sagen wir mal, gemüsebasierte, so will ich das mal sagen, Ernährung verwendet würde, hätten wir kein Problem. Und wenn wir unsere Essgewohnheiten ändern, die wir nicht wegschmeißen, sondern wirklich lernen, uns wieder ein wenig einzuschränken, jetzt so von Hausfrau. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kaufe Radieschen, da gibt es Radieschenblätter, ja, die kann ich verwenden. Ich sehe die Leute immer, auch beim Kohlrabi, die ist weg.
Auch.
Ja, beim Kohlrabi, es wird immer weggemacht. Da mache ich den leckersten Salat raus, da mache ich ein Gemüse drauf. Besser geht's gar nicht. Die müssen ein bisschen nachdenken lernen wieder, was ich mit diesen Sachen wirklich anfangen kann.
Dann bin ich, also ich muss sagen, ich hatte früher natürlich Meerschweinchen und Häschen und habe dieses Grünzeug dann, habe mich gefreut, wenn es jemand weggeworfen hat, dann hatte nämlich meine Tiere hatten dann mehr davon. Aber diese Rezepte, also ich weiß nicht, wenn du sie gerne zur Verfügung stellst, ich wäre auf jeden Fall dabei, ich würde sie gerne.
Ich schicke dir welche zu.
Vielleicht können wir das auch unseren Zuhörern sozusagen direkt weiterleiten, damit sie mal lernen, wieder alles von der Pflanze alles zu verwenden.
Ja, es gibt eben so wahnsinnig viele Dinge, die ich machen kann, die ich wirklich berücksichtigen kann.
Lass uns doch mal direkt beim Thema, wirklich, ich muss das kurz nochmal, das ist wirklich spannend, wenn man mal sich überlegt, was man eigentlich alles wirklich noch nutzen kann. Hast du mal ein paar Beispiele, bitte?
Es ist, nehme ich nur einen Kohlrabi. Ich schneide ihn, ich kann einen Kohlrabi braten, ich kann ihn grillen. Ich kann die Blätter zu einem Salat verarbeiten. Ich kann sie schmoren, eine Salatsoße. Oder ich nehme rote Beete, wenn wir den Herbst haben. Ich kann die rote Beete wundervoll einlegen, in Essig, in Öl, mit ein paar Kräutern, einen Tag. Dann kann ich sie im Backofen machen oder ich kann sie grillen. Ich mache dazu eine hervorragende Romanesco-Soße mit gerösteten Erdnüssen.
Läuft mir direkt der Zahn.
So, ich hätte was mit.
Nein, aber ist doch super.
Mit gerösteten Erdnüssen, dann kommt ein bisschen Öl rein, dann kommen noch Gewürze da rein, damit das Ganze ordentlich gemixt ist. Cayenne und Paprika kommt dazu. Göttlich. Das über die rote Beete. Was will man mehr?
Danke, auf jeden Fall.
Will ich aber jetzt nicht weiter.
Nein, aber danke, dass wir mal kurz einen Exkurs gemacht haben, weil das ist ja auch entscheidend, wie geht man jetzt damit um? Man will was Gutes tun, aber wie macht man es? Ja? Und das kann manchmal so vermeintlich billig sein.
Ja,
und
noch günstiger, als wenn man es nicht durfte.
Genau.
Ja?
Ich muss dazu sagen, zum Thema Petition, das hatten wir ja gerade, ich habe das heute auch unterzeichnet. Und
sehr schön.
Ich werde es heute Abend auch noch direkt teilen diesen Link und andere Leute bitten, dort auch zu unterschreiben, weil ich das toll finde. Das ist ja auch echt einfach. Man geht da drauf, kurz Namen rein, zack, Haken gesetzt und gut ist. Ja, dann bestätigt man die E-Mail, die man bekommt.
Ja.
Und gut ist. Also das tut keinem weh und es dauert, was weiß ich, 10 Sekunden.
Ja, und das ist eben, was wir auch sagen, Petitionen unterzeichnen.
Ja.
Allein damit können wir was erreichen. Wenn wir 100.000 Menschen erreichen, dann sehen die Politiker und Wissenschaftler wirklich, ja, da stecken Leute dahinter, die wollen was. Da fällt mir übrigens ein, was jeder Einzelne machen kann. Habe ich vergessen. Die Firmen anschreiben nach dem Motto, habt ihr tierversuchsfreie Produkte? Und wenn nicht, können die sich überlegen, ob sie es haben wollen, ob sie ihre Kunden verlieren wollen. Das muss man auch berücksichtigen.
Das war nämlich genau, ich hatte es auch mich kurz gefragt, aber dann nicht ausgesprochen. Das ist auch so wie mit Fairtrade-Produkten. Ja? Man hat jetzt Fairtrade gekauft. Und dann stellt sich plötzlich raus, mein Fairtrade ist gar nicht das, wofür es eigentlich gehalten wurde. Die Idee ist großartig und nichtsdestotrotz gibt es wieder Unternehmen, die daraus unglaublich Profit schlagen. Und es ist ja vielleicht auch hier jetzt so der Fall, welches Unternehmen bietet denn wirklich tierversuchsfreie, sag ich mal, Reinigungsmittel an oder so? Habt ihr ein paar Namen, die könnt ihr auch gerne nennen.
Ja, Ecovia zum Beispiel, die machen keine Tierversuche. Solasan, die machen keine Tierversuche. Wir hatten mal so ein, auf einem Infostand von uns so ein Glücksrad. Genau, und da haben wir eben über tierversuchsfreie Haushaltsprodukte aufgeklärt. Und wir hatten auch ein Unternehmen dabei, die haben Reinigungsmittel auf Basis von Rote Beete gemacht. Weißt du noch, wie die hießen? Nee, müsste ich nochmal raus. Aber das fand ich irgendwie ganz lustig. Und auch diese Vorstellung davon, ein Waschmittel zu benutzen, was quasi auf roter Beete basiert, weil wenn man rote Beete hört, denkt man dann direkt an
den Flecken,
nicht mehr rausgehen. Ja.
Wobei, man kann auch mit Natur waschen. Kastanien.
Ja.
Ich wasche seit Jahren mit Kastanien. Ich habe Glück, in meiner Nähe ist ein Kastanienbaum. Ich sammle die Kastanien, schredder sie, trockne sie. Dann nehme ich 3 Löffel oder 2 Löffel Kastanien, gieße heißes Wasser drauf, siebe es durch ein Sieb und habe das schönste Waschmittel.
Im Ernst?
Im Ernst, das ist nicht klar. Ich kann es auch aus Brennnessel, also aus Efeu machen. Efeu ist das gleiche in Grün.
Das ist gleich in Grüner.
Also man kann wirklich viel machen und das ist ganz sicher tierversuchsfrei. Ja. Sicherer geht's nicht. Ja.
Das ist wirklich großartig, siehst du? Auch ich, obwohl ich dachte, ich bin jetzt hier rechtlich informiert, kriege dann nochmal so viel neuen Input. Ja, und ich bin, glaube ich, ja auch an der Stelle nicht die Einzige, weiß Gott, nicht die Einzige, die das jetzt gerade denkt. Um eure Ziele nochmal auch zusammenzufassen, ihr setzt euch einerseits ein für die Abschaffung von Tierversuchen, ihr fördert die tierversuchsfreie Forschung, dann stärkt ihr euch für die Tierrechte und ihr sensibilisiert natürlich die Öffentlichkeit für die Not der Tiere. Wir hatten es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, auch die ganze Medikamentenlobby ist es ja irgendwie auch, die ganzen Versuche an Tieren, um Medikamente zu testen. Würdest du darauf bitte nochmal eingehen?
Gerne, das kann ich. Es sind ja viele Tierversuche vorgeschrieben. Ungefähr 15% der Tierversuche sind gesetzlich vorgeschrieben. Das ist im Bereich der Genforschung, der Chemie,
Tierschutz
und Medikamentenprüfung zum Beispiel. Und gerade bei den Arzneimitteln ist es ein sehr, sehr, finde ich, entsetzliches, was dabei rauskommt. 95% aller Medikamente, die im Tierversuch als gut erachtet wurden, kommen nicht zur Marktreife, weil sie wirken, haben beim Menschen nicht diese Wirkung oder sie haben so extreme Nebenwirkungen, dass sie gar nicht auf den Markt gebracht werden können. 95%, und das ist mehr geworden. 2004 hatten wir noch 92%. Schlechtere Ergebnisse. Und was man dabei immer vergisst, bei den Medikamenten, die zugelassen sind, also als gut befunden wurden, auch für den Menschen, da sterben jedes Jahr ca. 58.000 Menschen an den Nebenwirkungen dieser Medikamenten. Und um jetzt nicht zu sagen, das sind die Zahlen der Tierversuchsgegner. Nein, das sind offizielle Zahlen der Forschung und der Wirtschaft. Also die sind nicht von uns. Und das muss man sich alles überlegen. Und trotzdem wird an diesem sogenannten Goldstandard, dem Tierversuch, festgehalten, anstatt wirklich mal validierte, humanbasierte Forschungsergebnisse zu nehmen, die tierversuchsfrei gefunden wurden.
Es gibt ja mittlerweile zum Beispiel, also um nochmal auf das Thema auch Medikamentenprüfung zurückzukommen und auch wie sicher Medikamente irgendwie sind, die im Tierversuch getestet wurden für den Menschen. Es gibt ja auch so Mini-Organchips quasi, also es ist eine tierversuchsfreie Methode und in den USA war das, glaube ich, haben die jetzt dieses Jahr 2 neue Studien vorgelegt, wo sie 10 Organchips hatten. Also da wurden 10 Mini-Organe sozusagen, also genau, Organchips, auf denen die mit menschlichen Zellen ausgekleidet waren und dann miteinander verbunden wurden. So quasi der menschliche Kreislauf sozusagen
nachgebildet
wurde, genau. Und die haben in diesen Organchips Medikamente getestet und haben dort auch Nebenwirkungen festgestellt, die bekannt waren, dass sie bei Menschen hervortreten, bei diesen Medikamenten, die im Tierversuch aber überhaupt nicht entdeckt wurden sozusagen, weil die Tiere anders auf diese Medikamente reagiert haben. Das finde ich halt auch nochmal, irgendwie sollte man sich nochmal ins Gedächtnis rufen, dass man eben mittlerweile auch in Studien nachweisen kann, dass tierversuchsfreie Methoden, in dem Fall Testmethoden, auch wirklich genauere Ergebnisse liefern als Tierversuche und die eben auch auf den Menschen übertragbar sind.
Das heißt, wir haben einerseits die Problematik der Monokulturen und Massentierhaltung, also Tier eng an eng, einfach nur da existieren im Prinzip einfach nur ohne irgendwas, sind viel zu eng aneinander gefercht, um jetzt mal bei den Schweinen in den Kästen zu bleiben. Oder auch bei den Kühen, die entzündeten Euter, das ist ja das eine Thema, aber auch die, zum Beispiel Max-Planck-Institut, die Äffchen oder so, wo dann irgendwelche neuronalen Geschichten, Sachen getestet werden mit deren Gehirn, mit diesen Platten da oben. Und dann haben wir ja aber auch die Tiere, die, weiß was ich, wo irgendein, ja, ich sag mal, so eine Seife getestet wird, ne, wo dann die Augen ganz entzündet sind und so. Also es gibt so viele Arten, wie man diese kleinen Tiere, diese Amseen, die ja gar keine Stimme haben, irgendwas machen können, quälen kann, ja?
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, da du die Affen erwähnt hast, gerade die Affenversuche sind wahnsinnig grausam. Die Affen werden 6 Monate auf Versuche vorbereitet. Das heißt, man implantiert ihnen in den Schädel Messinstrumente und Sonden. Damit werden sie nachher an irgendwelche Monitore angeschlossen. Sie werden in so einem sogenannten Primatenstuhl fixiert. Kopf durch den Arme und Beine. Das ist eine entsetzliche Vorstellung, muss ich sagen. Dann werden die Tiere auch alleine gehalten und haben keine Bewegungsmöglichkeit. Das ist Quälerei im höchsten Maße. Wir haben bei einer Aktion mal so einen Primatenstuhl nachgebildet, auf Menschengröße. Dann haben wir uns reingesetzt. Ich dachte, naja, also so schlimm kann es nicht sein. Ich kann nur sagen, da so fixiert zu sein, ist so entsetzlich. Die Menschen kriegen Schweißausbrüche, Herzrasen, manche schreien. Wir haben das zu vielen Aktionen mitgenommen und haben die Passanten gebeten, sich doch mal reinzusetzen. Die meisten haben gesagt, nee, lassen Sie mal, das ist nichts für mich. Aber Menschen, die sich reingesetzt haben, fanden das genauso schlimm wie wir. Teilweise haben sie geschrien. Also es waren Sachen, wo man denkt, mein Gott. Und die Menschen wissen, das ist nur ein Test. Ich bin da ein paar Minuten drin und dann Tüffeltuten.
Und es passiert nichts mit den Menschen.
Genau,
es
genau.
passiert nichts.
Und die haben ja nichts an ihrem Kopf her.
Die sind 8 Stunden am Tag da drin und 3 bis 4 Tage die Woche. Wie mag es ihnen da gehen? Und sie wissen nicht, was passiert. Das muss man immer im Vergleich sehen. Dann kann man eigentlich beurteilen, was da Entsetzliches passiert.
Genau, und uns erklärt man es ja noch, ne? Das ist jetzt ja. Der Stuhl, setz dich mal rein, zack, zack. Und man könnte ja theoretisch mit den Affen auch sprechen, weil die nehmen ja auch Stimme wahr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit denen gesprochen wird, so mein Kleiner, so jetzt so.
Nein, ich glaube, man hat ja auch jetzt teilweise auch Filme gesehen, auch mit den LPT-Laboren dann, wie grausam oft mit Tieren umgegangen wird. Gerade da auch mit den Affen. Da kann man eigentlich nur weinen.
Ich muss sagen, ich bin selber total überrascht von dieser großen Zahl, die ihr anfangs nanntet, von den Tieren, von denen wir nicht mal wissen, dass sie da sind, weil sie einfach nur gezüchtet wurden.
3,9 Millionen im Jahr.
3,9, ja.
In Europa sind es 12,6 Millionen in der EU.
Und das sind auch Zahlen, die nur auf eine Anfrage rauskamen. Ja. Das muss man sich auch mal ins Gedächtnis rufen, wie intransparent diese ganze Berichterstattung auch abläuft in dem Bereich. Also das ist halt, man muss die Anfrage stellen, um überhaupt diese Zahl zu bekommen.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja auch überhaupt auf diese ganze Thematik so richtig aufmerksam geworden, weil ich diesen investigativen Bericht über diese Affen gesehen hatte, ne? Gott sei Dank. Und der eine Tierpfleger hat es ja sozusagen aufgedeckt, der ausgestiegen ist. Er hat ja da viele Jahre gearbeitet und gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht nachts nicht mehr schlecht, ich kann es nicht mehr ertragen, wie dort unethisch und in jeglicher Art grausam mit einem Lebewesen umgegangen wird, ne? Kennt ihr auch so eine Leute, die Aussteiger sind und dann bei euch anfangen? Habt ihr sowas?
Nein.
Haben wir tatsächlich niemanden empfohlen.
Siehst du, ich wollte auch nochmal unbedingt ein Datum nennen, denn ihr macht am 15. August 2020 von 15 bis 17 Uhr eine Mahnwache vor den Laboren und Forschungszentrum und zwar bundesweit. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr auch der Meinung seid, dass wir unbedingt was tun müssen, dann seid ihr am 15. August von 15 bis 17 Uhr da.
Genau, wir wissen noch nicht genau, wo wir es machen werden, wahrscheinlich vor irgendeinem Institut, aber das werden wir noch rechtzeitig.
Dann wahrscheinlich auch nicht nur vor einem Institut,
oder? Genau, also hier in Berlin halt, ja. Was dann von uns organisiert wird.
Ich hoffe, dass ihr euch dann noch, dass ihr uns dann noch informiert, dass wir Bescheid wissen, dass wir das auch irgendwie, ja, damit viral gehen können. Und,
natürlich.
Das ist schon Wahnsinn. Was habt ihr hier geschrieben? 2.800.000 Tiere. Genau, das ist ja im Jahr.
Nur in Deutschland. Und die 3,9 Millionen nicht zu vergessen. 6,7 Millionen, das ist die Wahrheit. Und davon muss man ausgehen.
Ja, und wie gesagt, die ganzen Dunkelziffern, die man niemals in Erfahrung bringen wird.
Ja,
aber ihr habt vorhin gesagt, als wir das Gespräch gestartet haben, nicht alles ist ganz schrecklich und schlimm, sondern ihr habt ja auch schon viel Gutes erreicht bisher.
Da würde ich gerne was erzählen.
Natürlich.
Ich weiß, es kommt.
Ja, das war so schön. Ich muss es einfach sagen. 1992 haben wir es geschafft, dass Affenversuche gestoppt wurden. Seit 10 Jahren liefen diese Experimente von Professor Körbe an Rhesusaffen. Was ich vorhin erklärt habe, die 6 Monate auf dem Versuch vorbereitet werden. Und die Kartierung der Großhirne ist nun mal anders erfolgt, tierversuchsfrei. Und wir haben lange darum gekämpft. Und eine Sache, die war eigentlich recht lustig. Damals war Dr. Luther, unser Gesundheitssenator, der ist dafür zuständig. Den haben wir in einer bundesweiten Aktion hunderte von Plüschaffen zugeschickt. Die Sekretärin muss verrückt geworden sein. Pakete. Immer wieder kamen Pakete mit einem Affen drin. Und diese Affen hatten wir so präpariert. Die hatten einen Verband um den Kopf und hatten Wunden. Auf dem Verband Nagellack, kann ich nur sagen. Und er hat dann gesagt, so, das muss es jetzt sein. Die Affen sind natürlich nachher in Waisenhäuser gekommen, haben da bestimmt viele Kinder glücklich gemacht. Natürlich gesundet inzwischen, ohne Verband und ohne Wunden. Also sie haben dann einen guten Zweck erfüllt. Dann waren die Tierversuche beendet, wir waren zufrieden, da waren noch 3 Affinnen. Was machen die mit denen? Die sollten getötet werden. Und gesagt, nee, das geht nicht. Und dann besagte meine Freundin Brigitte Jenner, hat gesagt, die wollen wir haben, die wollen wir im Umland irgendwo unterbringen. Die sollen einmal noch sehen, was Leben heißt. Nicht in Freiheit, aber in riesigen Käfigen und sich frei bewegen können, ohne Schmerzen. Und sie hat mit allem, was zur Verfügung stand, darum gekämpft. Und 1993, wir haben es geschafft. Pina war die erste Affin. Die Instrumente wurden natürlich aus dem
Schädel
entfernt und der wurde mit Zahnzement zugeschmiert.
Dann warte mal ganz kurz. Die Technik wurde aus dem Schädel entfernt und mit Zahnzement.
Die Löcher wurden mit Zahnzement.
An ihrem Köpfchen von Pina.
Ja. Ja, das ist so. Das muss man sich klar machen. Das ist so. Ja.
Ja.
Und dann kam der große Tag im Januar 93. Es war ein riesiges Medienspektakel. Alle Zeitungen und ein Fernsehteam vom ARD war da. Pina lag dann in so einem durchsichtigen Transportkäfig, leicht sediert. Und Brigitte Jenner hielt ihre Hand und streichelte sie. Da frage ich mich, wer von beiden war emotional mehr berührt? Brigitte oder die Effin? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich schätze Brigitte. Aber das muss das erste Mal gewesen sein, dass das Tier Zuneigung, Zuwendung bekommen hat. Und die sind dann in ihr neues Zuhause gekommen und die beiden anderen Effen da und sind sehr alt geworden. Wir haben sie oft besucht und jedes Mal waren wir wahnsinnig glücklich. Das ist mal was Positives.
Ja.
Zeitgleich haben wir aber auch geschafft, dass die Versuche von Professor Grösser eingestellt wurden. Das waren Javaner-Affen, auch wieder Hirnforschung. Das waren 2 tolle Erfolge, aber trotz dieser Erfolge muss man sagen, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass jedes Jahr in Deutschland mehr als 1500 Affen in diesen grausamen Tierversuchen weiter sterben. Das muss geändert werden. Wer weiß, weil wie viel Grausamkeit dahinter steckt, der kann nur den Wunsch haben, diese entsetzlichen Tierversuche zu stoppen.
Ja, ein ganz großes Problem ist ja auch, dass gar nicht bekannt ist, was in den ganzen Laboren und Versuchseinrichtungen in Berlin passiert. Also wir hatten mal eine Anfrage gestellt ans LAGESO und
LAGESO ist was?
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales.
Hm, okay.
Genau dort werden die Tierversuche quasi genehmigt.
Hm.
Also dort werden die Anträge gestellt. Und laut des Berliner Senats gab es 2016 99 Versuchseinrichtungen in Berlin. Und wir haben halt an alle Versuchseinrichtungen, von denen wir die Adressen bekommen haben, die wir haben auch nicht die Adressen von allen bekommen, wegen Betriebsgeheimnis. Mhm. Und man sich so denkt, okay, ja. Auf jeden Fall haben wir die Einrichtungen, wo wir die Adressen bekommen haben, alle angeschrieben und haben gefragt, wie oft wurden Kontrollen durchgeführt, welche Tierversuche werden dort durchgeführt, welche Tierarten werden dort für Tierversuche missbraucht. Und wir haben einfach, ich weiß gar nicht, wie viele uns zurückgeschrieben haben, einen Bruchteil irgendwie. Und das heißt, man weiß halt irgendwie gar nicht, was in diesen ganzen Versuchseinrichtungen in Berlin überhaupt passiert und was da überhaupt gemacht wird. Das heißt, man hat halt oft auch total wenig Möglichkeiten, einfach da konkret davor zu gehen, weil man einfach nicht weiß, was da passiert. Und es ist halt auch einfach super erschreckend, finde ich, dass da so viel Intransparenz einfach da ist und man keine Möglichkeit hat, da irgendwie mehr an Informationen zu kommen.
Erzähl doch mal von unserer tollen Karte. Finde ich sehr wichtig.
Ja, wir haben, ja, weil wir eben versuchen, immer wieder da mehr Transparenz reinzubringen, haben wir so eine interaktive Karte gemacht. Unter tierversuche-berlin.de kann man die abrufen. Und da sieht man eben, wo in Berlin Tierversuche durchgeführt werden. Und das ist halt wirklich erschreckend, weil ich meine, 99 Labore, wir haben nur einen Bruchteil davon abbilden können überhaupt, weil wir eben wenig Adressen bekommen haben. Aber man sieht halt über komplett Berlin überall schwarze Pins. Und genau, man kann halt draufklicken und wenn wir Informationen darüber irgendwie erhalten,
pflegt ihr die ein?
Genau, haben wir das dort dargestellt. Ja, genau, das ist eine Initiative, die wir dann quasi gemacht haben, um mehr Transparenz reinzubringen.
Was mich jetzt mal interessieren würde, ich stelle die Frage wieder bewusst doof, ne? Wenn wir das jetzt schaffen würden, diese Tierversuche irgendwie zu unterbinden, was wäre denn für die Unternehmen oder die Institute wie Max Planck eine Alternative? Wie könnten die denn ihre Versuche durchführen?
Also ich glaube, man muss sagen, dass ein ganz, ganz großer Anteil der Tierversuche, die ja auch gemacht werden, einfach Grundlagenforschung ist, wo man sich, glaube ich, in vielen Fällen einfach auf die Frage stellen muss, ob das sein muss oder ob das nicht einfach die wissenschaftliche Neugier von den Menschen befriedigt und ob der Mensch wirklich alles wissen muss. Also ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die wir uns da auch stellen müssen, vor allem irgendwie, wenn man bedenkt, was da für Leid überhaupt passieren muss, um diese Frage jetzt ganz, ganz eventuell überhaupt beantworten zu können. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer mehr tierversuchsfreie Methoden auch. Und ich glaube, wir müssten einfach anfangen, also die Gelder auch umzuschiften. Also weil es ist eben so, dass es gibt da keine offizielle Statistik zu. Das wird nicht ausgewiesen, wie viel Geld in tierversuchsfreie Forschung fließt. Aber eine Hochrechnung von den Ärzten gegen Tierversuchen, die haben eine Hochrechnung gemacht und sagen, dass weniger als 1% der Gelder in tierversuchsfreie Methoden und tierversuchsfreie Forschungsprojekte fließen. Was einfach super, super wenig ist, wenn man das irgendwie ins Verhältnis setzt. Und ich glaube, wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, okay, würden wir einfach mal anfangen, das Ganze umzukehren, ich glaube, wir wären einfach an einem ganz, ganz anderen Punkt, was tierversuchsfreie oder ja, tierversuchsfrei basierte Methoden angeht. Und ich glaube, das ist einfach ein Weg, wo wir hin müssen. Also es gibt in Berlin auch eben dieses, also BW3R, Berlin-Brandenburg 3R, das Reduce, Refine, Replace. Und wir wollen natürlich Replace, weil wir wollen nicht, dass irgendwas verbessert wird oder reduzieren ist natürlich auch gut, aber wir wollen eben, dass es komplett die Tierversuche abgeschafft werden. Und da fließen eben auch eine Menge Gelder rein, aber es ist halt auch so, dass nicht ausgewiesen werden muss, wie viel Gelder gehen jetzt tatsächlich in welches der drei R's. Und ja, also da wird einfach nicht richtig drauf geschaut. Es wird nicht nachgehalten, was passiert da tatsächlich und wie bewegen wir uns da und ja, was wird tatsächlich irgendwie gefördert und finanziert.
Das heißt, man muss sich unbedingt dahinter klemmen, weil sonst verläuft es sich ja irgendwie im Sande.
Definitiv. Und wir arbeiten halt auch viel mit den Tierschutzbeauftragten der Grünen und der Linken zusammen, auch innerhalb eines Bündnisses, was wir als Tierversuchsgegner mit zwei anderen Vereinen geschlossen haben. Und da werden eben auch immer wieder Anfragen gestellt. Und wir versuchen halt so irgendwie ein bisschen Transparenz da reinzubringen und auch für uns natürlich selbst zu verstehen, was passiert da überhaupt. Und
arbeitet ihr denn auch so mit Peter oder so zusammen?
Ja, also wir bei Aktionen natürlich versuchen wir uns immer irgendwie zusammenzuschließen und gemeinsam was zu machen. Und wir hatten jetzt auch gerade im Rahmen des Bündnisses immer mal wieder Kontakt mit Leuten von Peter und gucken eben, was wir da zusammen machen können. Weil, also, ich glaube, so ziemlich alle Erfolge, die wir irgendwie auch im Tierschutz erzielt haben, ist halt nie der Erfolg eines einzigen Vereins, sondern wir müssen halt irgendwie zusammenarbeiten und
Konglomerat, alle Kräfte bündeln, ich muss sagen. Genau, also da kommt dann Greenpeace rein, Peter rein, WWF rein, alle rein.
Ja,
Weil man muss ja auch sagen, guck mal, ihr seid ja jetzt nur lokal Berlin-Brandenburg, ne? Aber ja. Es gibt ja auch noch 15 andere Bundesländer, die irgendwie eine Rolle spielen, plus Europa, plus, ja, Wahnsinn. Ja. Und es gibt ja auch so viele, die, keine Ahnung, die holen sich aus Rumänien, Spanien auch irgendwelche Straßenhunde, die da rumlaufen und abgeknallt werden, um diesen Hunden ja irgendwie auch ein Zuhause zu schenken, ne? Viele Tierheime. Was ich auch erstaunlich fand, meine Cousine hat ihr Häschen ist gestorben und sie wollte für dieses Häschen sozusagen einen neuen Partner, weil sie nicht will, dass der alleine da ist. Und war im Tierheim und angerufen, ja, aufgrund von Corona hat das Tierheim momentan kaum Tiere da. Und dann haben die Wärter sozusagen in dem Heim gesagt, ja, aber wir sind ganz sicher, dass nach Corona die ganzen Tiere zurückkommen ins Heim, weil es gibt ja so eine Art Rückgabegarantie. Ja. Da habe ich gedacht, wirklich jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist wie so, ja, lieber nicht alleine sein, dann hole ich mir mal kurz ein Tier aus dem Heim, aber wenn ich keinen Bock mehr habe, bringe ich es weg. Also, ich bin wirklich vom Glauben abgefallen.
Ja, da gibt es erstaunliche Sachen, das muss ich schon sagen.
Ich kann auch nie verstehen, dass irgendwelche Hunde an irgendeiner Autobahn an der Leine festgemacht werden und dann fahren die Besitzer weg. Wie kann man das übers Herz bringen?
Also, vor allem, man merkt es ja auch immer wieder, dass gerade im Sommer die ganzen Tierheime total überlastet sind, weil die Leute in Urlaub fahren und sich entweder das Tier nicht mitnehmen wollen oder sich einfach nicht darum kümmern möchten, dass das Tier irgendwo gut untergebracht ist. Und dann denken sie, okay, bin ich es ans Tierheim an, lasse ich es auf der Raststätte.
Also ein großes Problem ist wirklich unser egomanes Wesen?
Ja, der Umgang einfach mit den Tieren und dieses von oben herab und irgendwie den Menschen auch als was Besseres sehen und gerade sowas wie die Freizeit über das Recht der Tiere stellen. Also das ist ja.
Ja, das ist...
Also fragt man sich ja auch irgendwie beim Konsum von tierischen Produkten, dass dieser Genuss quasi irgendwie über dem Leid steht, was den Tieren irgendwie zugefügt wird. Und dann halt ja auch bei diesen Geschichten, wo Tiere irgendwie einfach irgendwo angebunden werden, weil die Leute keine Lust mehr darauf haben.
Wie steht ihr zu Firmen wie, was weiß ich, also Hundefutter-Provider, die Hundefutter herstellen, muss ein Hund Fleisch zu sich nehmen oder kann ein Hund auch anders ernährt werden?
Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Meine Hunde, gebe ich zu, kriegen Fleisch. Ich koche immer für meine Hunde selber. Das mache ich seit 40 Jahren, das ist so. Und ich kaufe mein Fleisch, das will ich den Laden nicht nennen, aber in einem Bioladen. Und mische das mit entsprechend Gemüse, Nudeln, Reis und so weiter. Es ist ungefähr, sagen wir mal, ein Achtel ist vielleicht Fleisch und der Rest sind Zutaten. Aber sie kriegen Fleisch, das will ich jetzt zugeben.
Okay, und bei dir, wie siehst du das?
Wir haben auch Hündin aus dem Tierschutz und wir haben uns da relativ lange mit befasst, weil wir auch unterschiedlicher Meinung waren, ob Tiere oder ob Hunde konkret Fleisch benötigen oder nicht. Ich habe sehr, sehr viele Quellen auch irgendwie gelesen, wo stand, nee, das sind halt alles Fresser, das sieht man am Darm, das sieht man am Magen. Und wir haben dann mit der Tierärztin gesprochen, die auch meinte, ein Hund kann vegan ernährt werden. Man muss eben darauf achten, was man für Hundefutter gibt. Und wir haben dann tatsächlich noch so eine Ernährungsberaterin für Kleintiere kontaktiert und sind das mit der durchgegangen. Und auch die hat uns bestätigt, dass es ohne Probleme möglich ist.
Genau. Aber es ist ja gut, dass man mal beides gehört hat. Ich meine, letztlich liegt es ja auch im Rahmen des eigenen Ermessens. Ne? Also ich muss sagen, ich bin ja auch Hundebesitzer und der ist so süß, der kleine 60-Kilo-Hund.
Was ist denn das für ein Hund?
Ein russischer Terrier. Und der würde den Kopf jetzt hier auf den Tisch legen. Und wenn der sein Kilo, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, wenn der sein Kilo Pferd frisst, das ist, weiß Gott, nicht süß. Weil das Problem ist, er hat so viele Allergien. Der kann nur bestimmte Nahrung zu sich nehmen. Mhm. Natürlich auch mal Gemüse. Und dann halt eben nur ausgewähltes Fleisch. Und da denke ich auch manchmal so, Gott, das ist eigentlich total krass. Wir reden hier über vegan und vegetarisch und mein Hund, der ja eigentlich so süß ist, der kackt dann Fleisch, ja. Aber wobei, der frisst auch leidenschaftlich gern Banane, Melone, alles an Obst. Guckt er mich immer, gucke. Wenn ich dann meinen Salat esse, dann guckt er immer, ja. Also es ist ihm wahrscheinlich auch völlig egal, was ich ihm gebe. Hauptsache, er kriegt was. Okay, dann lasst uns doch nochmal darauf zu sprechen kommen. Eigentlich haben wir schon, ach genau, Tierversuche bzw. Produkte auf Basis von Bienenwachs. Da war mir vorhin stehen geblieben und da würde mich nochmal interessieren, wie eure Meinung dazu ist.
Also für mich ist Bienenwachs ein Produkt, was auch von Tieren kommt. Um das herzustellen, muss man die Bienen irgendwie halten. Man nimmt denen quasi das weg, was sie eigentlich für sich produzieren, damit sie das essen können. Man macht das in einem Ausmaß, was auch nicht natürlich ist. Ich bin einfach der Meinung, dass wir es als Menschen nicht brauchen. Und deswegen ist es für mich was, auf das wir auf jeden Fall verzichten können.
Ja. Ich genauso. Man sollte auch darauf achten, dass man Produkte kauft ohne Erdölzusätze.
Ich habe vor 8 Jahren meinen ersten Bericht gemacht über dieses große Bienensterben auf den ländlichen Regionen, klar, Monokulturen, dann wird Glyphosat gespritzt und was da nicht alles gespritzt wird. Und unsere lieben, süßen Bienchen, im Übrigen ja das drittwichtigste Nutztier auf der Welt, verreckt. Ja? Und wir fragen uns ja, was ist denn jetzt hier los? Also nichts blüht mehr, natürlich brauchen wir die Bienen. Und es war ja, hat die Natur sich ja nicht umsonst überlegt. Und in den USA ist es ja mittlerweile so weit, dass von einem Bundesstaat, zum Beispiel, weiß ich nicht, Virginia, die Bienen rübergeschifft werden, nach Kalifornien, um dort die Orangen und die ganzen Früchte und so weiter zu bestäuben. Dann haben sie ihren Job getan und dann werden sie wieder abtransportiert.
Ich muss dazu aber sagen, wenn ich mal meckern darf, Amerika ist eine Sache. Wir haben in Deutschland genug, was wir ändern können. Wenn ich überlege, die ganzen Gärten, die machen eigentlich die gleiche Fläche aus wie der ganze Naturschutzbereich in Deutschland. Und neuerdings, oder seit ein paar Jahren, sind ja diese, ich möchte das Wort mal so sagen, Psychopathengärten so beliebt. Schön Stein, vielleicht noch dieser obligatorische Graden und ein Baum, eine Möglichkeit, eine Thuja oder so. Keine Blume, kein gar nichts. Schön grün, man hätte auch Beton einstreichen können. Viel Kiesel, alles. Ich finde, wenn ich Eigentum habe, habe ich auch eine Verpflichtung. Ich kann nicht nur meckern, die bauen da Monokulturen, die tun nichts für die Bienen. Wir selber haben auch etwas für die Insekten zu tun. Und ich finde, jeder, der ein Grundstück hat, hat die Verpflichtung, etwas dafür zu tun. Hat dementsprechend auch seinen Garten zu gestalten.
Finde ich total.
Werde ich bestimmt nicht sehr beliebt werden.
Nee, aber finde ich ehrlich gesagt total gut, denn es ist ja auch die Idee oder die Ideologie eines Strebergartens. Jedes Mal verspreche ich mich an dieser Stelle.
Können auch Streber sein. Manchmal.
Strebergärten, wie auch immer. Aber du hast ja die kleine Hütte, sie darf ja nur, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter, nee, warte mal, was war das?
Weiß ich nicht.
15 Quadratmeter.
Alles vorgeschrieben.
Aber alles vorgeschrieben. Ja. Aber de facto ist es so, du musst so und so viel Fläche haben, dort anbauen,
ja.
Obst, Gemüse, alle Sorten. Und du kannst ja natürlich sogar auf deinem Balkon was tun. Ja? Ich habe zum Beispiel, ich habe ganz viel eigene Kräuter und mir sind die ganzen anderen Blumen ein bisschen egal, muss ich sagen. Ich habe ganz viel Lavendel da, weil ich weiß, dass der Lavendel für die Bienchen ganz wichtig ist.
Ja, ich war auch letztens bei Freunden auf dem Balkon, wir haben uns draußen auf dem Balkon getroffen und da hat es überall gesummt, weil sie halt extra so eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hieß einfach Bienenweide, diese Samen, die sie da ausgestreut haben und überall war es am Summen.
Es gibt auch welche, die heißt Blumenwiese. Gigantisch.
Es ist einfach auch wunderschön. Ich finde, wenn man auf so einem kleinen Balkon ist, der vielleicht 3 Quadratmeter hat, wenn es hochkommt, und du hast da irgendwie alle möglichen Flächen mit Pflanzen, wo die Bienen eben auch irgendwie ihre Pollen finden. Das ist doch großartig.
Ja,
und das in einem Beton-Dschungel. Ja. Nochmal die Frage jetzt so zum Abschluss unserer Sendung. Was kann jeder Einzelne tun neben seinem Konsumverhalten?
Mit den Leuten sprechen, sich selbst informieren. Also das ist mir irgendwie total wichtig, dass es die Menschen machen.
Weil ich habe immer das Gefühl, sorry, dass ich hier nochmal reingrätsche, aber es ist so, wenn ein Veganer sich hinstellt und Leuten erklärt, dass was wir machen blöd ist, ja, dann hat man immer so das Gefühl, die Leute halten ihn für so eine Art Spirituellen, der da so ein bisschen Quatsch erzählt, so fast wie so ein vermeintlicher Verschwörungstheoretiker. Das ist sogar, ich habe irgendwann mal eine Liste gesehen, es gibt ja auch, klar, vegane Weine, weil viele ja gar nicht wissen, dass Wein ja durch Tierdärme gefiltert wird. Wusste ich selber nicht. Ich dachte so, oh Gott, das kann aber nicht wahr sein, dass ich nicht wusste. Und dann gibt es diese Riesenlisten, vegane Weine.
Aber dann gibt es auch die Leute, die immer sagen, Veganer sind verhärmt, keine Genussmenschen, essen irgendwas. Stimmt nicht, kann ich also bei mir total abstreiten. Ich bin ein absoluter Genussmensch. Und Veganer, die sich nur für ein bisschen Essen interessieren, die können traumhaft kochen. Die stehen als Vorbild für alle anderen da. Dieses bisschen Fleisch braten und oder kochen oder was auch immer. Und dann, naja, so eine Beilage, Gemüse. Die wissen gar nicht, was sie versäumen.
Wo wir beim Thema wären?
Ja, das ist mir wichtig.
Das weiß ich und ich finde es auch wunderschön. Ihr habt hier ein Kinderbuch rausgebracht. Das heißt Max, Maus und Emma, die Retter in der Not. So, dann übergebe ich einfach mal das Wort an dich.
Ja, das ist ein Kinderbuch, das wir rausgebracht haben. Wir haben gesagt, wenn man etwas gegen Tierversuche tun will, dann muss man doch bei den Kindern schon anfangen. Die müssen doch sehen, das sind Mitgeschöpfe von uns, das sind wichtig. Und deswegen haben wir ein Mitglied gefragt und gesagt, wir möchten was machen. Die hat uns ganz tolle Verse gemacht. Das ist einfach wunderschön. Darf ich mal eins davon vorlesen?
Achso, klar, sonst hätte ich jetzt gelesen.
Achso, bitte, nee, das kannst du machen.
Okay, das Buch fängt an mit: Im sanften Schlaf in tiefer Nacht hat Emma etwas wach gemacht. Ein Mäuserich, ganz grau und hell, flitzt durch ihr Zimmer schnell. Hey, warte mal, und wer bist du? Ich tu dir nichts, ruft sie ihm zu. Max Maus, sagt er und merkt so dann, dass Emma mit ihm reden kann. Mit flinken Pfötchen 1, 2, 3 huscht er an ihr Bett vorbei.
Das ist doch toll. Und so geht Total. Es weiter. Man entnimmt daraus, Max Maus ist aus dem Labor entflohen. Aber er ist ja so traurig. Seine Familie ist noch da. Und er will ja seine Familie mit haben. Nun hat er Emma kennengelernt. Und Emma soll ihm helfen. So wird den Kindern beigebracht, da gibt es ein Labor, da passiert etwas mit Tieren, aber es ist wirklich auf kindgerechte Weise dargestellt. Und verraten wir, sie werden gerettet, aber auf eine ganz tolle Weise. Wir erzählen auch etwas darin über Alternativen. Was kann man stattdessen machen? Und all das, muss man sagen, ist für Kinder interessant, auch für Erwachsene. Ich muss sagen, so oft gucke ich nochmal rein, und sehe in den Zeichnungen immer wieder etwas Besonderes, über das ich wirklich sehr schmunzeln muss. Und eine Freundin von Anna, die Maike, hat die Zeichnung gemacht. Das ist ihr wunderbar gelungen, das muss ich wirklich sagen.
Ist wirklich wundervoll und ich habe ja selbst kleine Brüder und ich muss sagen, ich meine, wie oft ich denen vorgelesen habe, ja. So ein Buch hatten wir tatsächlich nicht, aber es hätte denen auch gefallen, das weiß ich. Wenn man ja auch hier sieht, zum Säubern, Putzen und zum Waschen in Dosen, Gläsern und in Flaschen, alles sieht gefährlich aus und giftig steht auf vielem drauf.
Ja.
Das ist ja wirklich.
Ich kann Ihnen alles sagen, es ist wunderbar. Und dieses Buch kann man bei uns bestellen. Stimmt's?
Ja. Gut, dann werden wir unbedingt mal diesen Bestelllink mit angeben.
Ja. Und es ist nicht teuer, es kostet 5 Euro.
Ja.
Plus Porto, also 1 bis 5 Hefte kosten Porto 1,50.
Aber es ist ja auch ein tolles Material, also es wirkt wirklich
Umwelt,
wie.
Wir denken an alles.
Genau. Nee, wirklich, also man merkt es beim Anfassen, es ist jetzt zwar kein, wie sagt man, gebundenes Buch.
Nein.
Also so richtig mit einem dickbändigen, aber das ist toll,
bei
ich brauche es ja.
Bei den Seiten geht das auch nicht.
Ja. Ach, schön. Und kommt da nochmal irgendwie ein zweiter, dritter Teil raus mit anderen Tierchen?
Überlegen. Es gibt da auch viel, man kann weiter auf Tierversuche eingehen. Man könnte auch auf die Massentierhaltung eingehen. Auch das ist ein weites Feld.
Ich finde, ihr solltet beides machen.
Oder beides, mal den Kindern nahe bringen. Guck mal, das ist nicht dein liebliches Kaninchen zu Hause. Ach, ist das Ferkelchen nicht süß? Das ist ein Spießbraten nachher. Alles auf kindgerechte Weise, damit sie merken, es gibt nicht nur uns Menschen, es gibt unsere Mitgeschöpfe. Und ich finde, wir Menschen sind dafür da, dass wir auch auf unsere Mitgeschöpfe achten.
Und weißt du, was auch toll wäre? Wisst ihr, Entschuldigung, Plural. Wenn man, eigentlich wäre es toll, wenn man in der ersten Klasse oder vielleicht noch früher in der Schule damit anfängt, dass solche Bücher in den Schulen zur Pflichtlektüre gehören. Das wäre doch ein großartiger Meilenstein, oder?
Traumhaft. Uns wird es ja schon reichen, wenn die Studenten an jeder Uni einen Lehrstuhl hätten für tierversuchsfreie Forschung. Das wäre schon mal der richtige.
Gibt es gar nicht. Ich wollte gerade sagen, gibt es ja gar nicht.
Gibt es an 2, 3 Unis, ne?
Ja, das ist ja auch das, also ein großes Problem, dass die Leute, die irgendwie dann, weiß ich nicht, Biologie, Veterinärmedizin, Humanmedizin etc. studieren, halt viel zu selten überhaupt mit tierversuchsfreien Methoden in Kontakt kommen, weil halt viele sich auch einfach nicht damit beschäftigen und es nicht immer gelehrt wird.
Ich würde sagen, die Nachfrage ist einfach noch nicht da, weil nicht gewusst wird, dass es das so in der Art gibt vielleicht.
Nee, ich glaube, das glaube ich nicht.
Nee?
Das glaube ich wirklich nicht. Es ist dieser alte Hut. Ich sage immer, ich will nicht sagen, die alten Professoren, es sind ja auch junge. Das haben wir immer so gemacht. Damit kennen wir uns aus. Das wollen wir weiter haben. Und was eigentlich das Wichtige ist, mit diesen Tierversuchen kommen sie auch weiter. Wenn ich Alternativen habe und will die auf den Markt bringen, muss ich die validieren. Was heißt für den Genehmigungsprozess vorbereiten. Das heißt, ich muss meinen Tierversuch genauestens beschreiben und dann meine Ersatzmethode dafür. Dann muss ich das an ein Institut geben zur Begutachtung. In Berlin ist das die CEBE, Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle für alternativen Tierversuch. Mhm. Wenn die sagen, gehen wir mal davon aus, toll gemacht, das machen wir weiter. Dann muss ich mir Labore suchen, einen Rundlabortest, die alle meine Tests nachvollziehen und zu den gleichen Ergebnissen kommen. Dann geht erstmal der große Kram los. Dann muss ich lauter Schriftkram ausfüllen. Ich muss das erst sehen, dass es in Deutschland genehmigt wird, dann muss ich sehen, dass es in der EU genehmigt wird. Und dann das größte aller Möglichkeiten weltweit in der OECD. Und zwar, jetzt gucke ich nach, Organization for Economic Cooperation and Development. Wenn ich da eine Genehmigung habe, dann bin ich fein raus. Dann kann ich mein Forschungsergebnis auf der ganzen Welt vertreiben. Das dauert aber 10 bis 15 Jahre, bis dieser Durchlauf da ist. Das kostet viel Geld, das kostet viel Zeit. Welcher Forscher hat das Geld oder die Zeit? Er muss sich eine große Firma suchen, wenn er die findet. Also sagen wir, viele wirklich gute Dinge sind einfach in der Schublade. Deswegen muss man auch diesen Weg verändern. Warum kann man diese Ergebnisse nicht mit anderen validierten, human erzeugten Ergebnissen vergleichen? Warum muss es dieser uralte Standard von 1930 sein? Tierversuch. Das ist doch einfach dumm. Und wenn man einen Tierversuch mit, der braucht nicht validiert werden. Kein Tierversuch muss validiert werden. Und das ist der feine Unterschied.
Wir hatten letztes Jahr auch eine Veranstaltung im Abgeordnetenhaus, wo wir eben auch Forscher eingeladen haben und eben über genau dieses Thema Validierung gesprochen haben und gute Ideen nicht in der Schublade verstauben lassen. Und da war eben auch ein Forscher dabei, der eben diesen Validierungsprozess auch schon durchlaufen hat und der hat halt auch gesagt, so, er wird dafür bezahlt, dass er das macht, aber kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin würde das von sich aus einfach diesen Weg gehen wollen. Weil du eben,
weil es natürlich ein harter, ständiger Weg ist.
Genau, und ein sehr, sehr langer. Und du nicht irgendwie deine Karriere voranbringst, weil das machst du mit irgendwie bahnbrechenden Ergebnissen und nicht damit, dass du eine tierversuchsfreie Methode validierst. Und das ist halt eben auch ein ganz, ganz großes Problem. Einfach, dass es nicht attraktiv genug ist und super schwierig.
Und die Frage ist, wie könnte man es schaffen, dass es attraktiver wird?
Ja, also wir haben dann mit unterschiedlichen Forschern und Forscherinnen eben gesprochen. Und ich glaube, so der Konsens war, dass man auf jeden Fall auch was an der Methode tun muss, also an der Validierung an sich und dass man neue Standards schafft, als es die Methode, die validiert werden soll, also die tierversuchsfreie Methode, eins zu eins das Ergebnis liefert, was im Tierversuch rauskommt sozusagen, sondern da eben neue Wege gehen muss, weil der Tierversuch eben auch nicht, also der ist halt teilweise auch nur zu 40% genau oder überhaupt nicht genau und dass einfach dann die tierversuchsfreie Methode daran quasi sich ausrichten muss in ihrer Aussagekraft, ist halt irgendwie total paradox und dass man da einfach offener werden muss und ein bisschen freier denken muss, wie man eben solche tierversuchsfreien Methoden validieren und überprüfen kann, anstatt sie immer an dem Tierversuch quasi
vorbeizuschlingen,
festzumachen.
Ja. Ja. Und das ist eben, was ich meinte. Wenn ich validierte tierversuchsfreie Methoden habe, die als gültig, als wirklich gut festgestellt wurden, warum kann ich neue Forschung nicht an diesem messen? Warum muss ich diesen uralten Goldstandard Tierversuch nehmen? Der ist genehmigt, der ist als gut erwiesen, also muss ich das doch miteinander vergleichen können. Ich muss doch da ganz neue Wege beschreiten.
Und ein Punkt, der mit Sicherheit ganz, ganz viel wiegt, ist natürlich auch die Finanzierung. Also so eine Validierung ist wahnsinnig teuer. Und also kein Forschungs- oder kein... Ja, die Deutsche Forschungsgesellschaft zum Beispiel, die hat kaum ein Interesse daran, eine Validierung zu finanzieren oder zu fördern. Die wollen natürlich irgendwie tolle Experimente, spannende Sachen, die irgendwie noch nie ausprobiert wurden, fördern. Und keine Validierung, das ist zu unspannend einfach.
Es gibt also extra Firmen, die haben sich auf Validierung spezialisiert. Und wenn man Firmen, die genug Geld haben, die können so eine Firma beauftragen, sagen, hier haben wir was, das lohnt sich, das können wir nachher gut aus, einsetzen, wenn wir viel Geld mit verdienen. Da sieh zu, dass du das validiert kriegst. Die zahlen denen, keine Ahnung, was sowas kostet. Und die ziehen diese 10 bis 15 Jahre durch und danach kann ich damit mein Geld verdienen.
Was ich mich jetzt frage, was ist denn die Vision? Also was neben dem tierversuchsfreien Test, wie wird unsere Welt aussehen, wenn wir das alles durchkriegen würden? Könnt ihr mir das sagen?
Ich habe keine Vorstellung davon, wie unsere Welt irgendwie, weil ich das Gefühl einfach habe, dass wir noch so weit davon weg sind und ich mir das irgendwie gar nicht richtig ausmalen kann, weil es unser Leben oder unseren Alltag einfach in allen Bereichen beeinflussen würde. Also in unserem Konsumverhalten, darin, was für Kleidung wir tragen, weil also viele Leute tragen einfach irgendwie Leder oder keine Ahnung, Pelz tragen auch immer noch Menschen. Das ist, man kann sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen, in wie viele Bereiche unseres Alltags, in wie vielen Bereichen dieses Thema einfach präsent ist. Deswegen kann ich mir das einfach ganz, ganz furchtbar schwer vorstellen, wie eine Welt oder ohne Unterdrückung der Tiere aussehen würde. Ich glaube, das war deine Frage, oder?
Ja, so generell natürlich. Wir haben eine, was wir vorhin schon sagten, die Massentierhaltung, dann haben wir die Pelze, dann haben wir Leder.
Ja.
Genau, was macht man mit Leder, was man jetzt schon hat? Wenn man jetzt umdenkt, kann man es dann noch tragen oder schämt man sich dann dafür?
Ja, also ich glaube, man sollte das weitertragen, bevor man es wegwirft.
Ja.
Also definitiv.
Aber nicht mehr neu kaufen.
Genau, nicht mehr neu kaufen einfach. Also weil das sind ja auch oft langlebige Produkte und die dann einfach wegzuwerfen. Also ich könnte verstehen, wenn jemand sagt, irgendwie ich mag das nicht mehr tragen, das ist ein komisches Gefühl, aber man kann es immer noch spenden, weggeben, einfach, dass es nicht in der Mülltonne landet, sondern eben noch verwertet.
Ich habe nämlich zum Beispiel aus Kanada originale Cowboy-Stiefel, die habe ich mir vor 10 Jahren gekauft. Die sind immer noch toll, gut erhalten. Ich trage sie gerne. Und ich habe noch so eine Winterjacke, so eine Canada Goose. Und dann, ich hatte die Jacke und dann kam 2-3 Jahre später dieser große Clou raus, was da eigentlich genau passiert. Und dachte ich so, Gott. Also ich trage die Jacke natürlich, aber jedes Mal habe ich ein ganz, ganz schweres, unbehagliches Gefühl in meiner Brust, wenn ich sage, oh nee, eigentlich, das geht gar nicht.
Wir haben mal eine Pelzaktion gestartet, die war gigantisch. Da hatten wir ein Pantomim mal gesehen und haben gesagt, da können wir was mitmachen. Wir haben unsere Mitglieder angeschrieben, wer hat noch alte Pelze oder eine Oma, die einen Pelz hat. Da hat der Pantomime einen Pelz gekriegt und die Frauen, unsere Mitglieder, haben auch einen Pelz getragen. Und dann haben wir vom Tonband, nicht vom Band, aber ist egal, Tonaufnahmen abgespielt. Der Pantomime stand oben und hat nach den Texten sich bewegt. Das hat der toll gemacht. Wenn wir die Zeit haben, es hieß eigentlich, Pelz macht schön. Das könnt ihr sehen. Der Pelz ist echt, das ist mir recht. Und leiden Tiere Not und Pein für meine Schönheit, muss es sein. Und er hat sich genau dann bewegt. Und dann kam die andere Stimme, die dann dagegen gesprochen hat. Und das ging dann so lange so weit, bis zum Schluss kam, Pelz macht nicht schön. Das kann ich jetzt sehen. Der Pelz ist echt, mir ist das auf keinen Fall recht. Und ich will nicht, dass Tiere leiden, Not und Pein. Für mich muss das wirklich nicht sein. Dann hat er den Pelz und die anderen Frauen weggeworfen. War eine tolle Aktion. Wir sind natürlich von den Pelzträgern nicht immer sehr positiv aufgenommen worden. Wir sind auch teilweise beschimpft worden, aufs Gemeinste, muss man dazu sagen. Aber es war eine gute Aktion. Ich hoffe, wir haben doch manche, hauptsächlich sind es ja Frauen, manche Frau erreicht damit.
Ja, oder dieser typische Kragen an der Kapuze, ne?
Ja, das muss man sich mal klären.
Oder die Bommel an der
Mütze. Ich wollte gerade sagen, der Bommel an der Mütze, ja. Denkt man, also ich glaube, viele Leute denken auch einfach nicht daran, dass das echter Pelz sein könnte.
Nee, weil es auch schöne, eigentlich gibt es auch einen Haufen coole Fake.
Und es wird dann nirgends, also steht ja nirgends dran, dass es echt ist oder dass es unecht ist.
Ja.
Ich muss dazu sagen, ich habe einen Kunstpelz gesehen, der sah so toll aus. Also wirklich so toll. Ich wollte den Mantel gerne haben. Und dachte ich, Dann denken die alle, das, was, die trägt Pelz? Pelz ist ja wirklich uncool. Dann habe ich ihn nicht gekauft. Schweren Herzens, muss ich dazu sagen. Damit ich nicht den Eindruck erwecke, anderen gegenüber, nicht auf mich bezogen, dass man Pelz tragen kann.
Genau, weil man ja, ihr macht euch stark und man hält natürlich auf euch jetzt besonders den Finger, wenn die das von uns wollen, dann müssen die ja auch. So, das ist ja so der gängige Tenor, ne?
Ich glaube, man setzt damit ja auch irgendwie ein Zeichen gegen Pelz, wenn man es nicht trägt, auch wenn man keinen Fake-Pelz trägt, sag ich mal, weil es dann einfach aus der Mode gerät und richtig nicht mehr toll und schön und weiß ich nicht, was
bleibt. Es sah trotzdem schön.
Wir sind leider jetzt schon echt am Ende des Podcasts, aber ich würde euch gerne das letzte Wort überlassen und natürlich nochmal wissen wollen, was ihr für ein Lebensmotto habt, auch gerade im Hinblick auf die Thematik.
Das ist schwierig. Also ich versuche irgendwie, also mein Lebensmotto ist, glaube ich, zu versuchen, so wenig Leid wie möglich irgendwie zu erzeugen. Ich weiß aber ganz genau, dass es nicht geht, weil wir leben und allein dadurch, dass wir existieren, das einfach vorprogrammiert ist. Und dass ich mir einfach wünschen würde, dass mehr Menschen bewusster darüber nachdenken und dass den Menschen auch bewusst wird, dass sie jeden Tag ganz, ganz viele Entscheidungen selbst treffen und vielleicht einfach mal darüber nachdenken.
Schönes Schlusswort von dir, Timmy.
Da kann ich mich eigentlich nur im Großen und Ganzen anschließen. Ich finde wirklich, es ist das Interesse, bei mir ist es wie bei Anna auch, Menschen zu überzeugen. Eigentlich durchs Vorleben und auch durch wirklich gute Beispiele. Und jeder, der auf Fleisch verzichtet, der sagt, ich kaufe tierversuchsfreie Produkte, für den freut es mich und es freut mich auch für mich und vor allen Dingen für unsere Mitgeschöpfe.
Ja, also schöner könnte man nicht enden, Anna Wagner. Timmy Jenner, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich werde natürlich das weiterhin verfolgen und jegliche Art von Petition unterschreiben, ist ja völlig klar. Und ich hoffe natürlich, liebe Zuhörer und Zuschauer, dass ihr da auch mit im Boot seid und diese tierversuchsfreien, ja, die Tierversuchsgegner einfach unterstützt und dass wir gemeinsam hier was Gutes schaffen können. Also, bis bald und tschüss.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.